Vorfälle von rassistischer und tödlicher Polizeigewalt gibt es ja in vielen US-amerikanischen Städten. Was kannst du vielleicht trotzdem darüber sagen, was die Zusammenhänge zwischen dem Mord von George Floyd und der Stadt Minneapolis ist? Also wie quasi die soziale Situation vor Ort war?
Was Minneapolis angeht, muss man sagen, dass die Polizei von Minneapolis eine besonders schreckliche Bilanz hat, wenn es um die Tötung von Zivilistinnen geht. Und das betrifft am meisten schwarze und arme Menschen, aber nicht nur. Und in einer Stadt mit einer weißen Bevölkerungsmehrheit von 63%. Und alleine in dem Jahr 2019 wurden in den Geschwisterstädten, also Minneapolis und St. Paul und ihrer Umgebung, 8 Menschen von der Polizei getötet. Darunter 3 schwarze Männer, ein Mann mit asiatischer Hintergrund, einer mit hispanischer Abstammung und ein Native American. Und die früheren Fälle im Bundesstaat Minnesota, also in dem Bundesland, von Philando Castile zum Beispiel, hatten keine Anklagen gegen die beteiligten Beamten zur Folge gehabt. Im US-Kontext, alleine im Jahr 2020 wurden 490 Menschen von der Polizei umgebracht. Also das ist sozusagen auf jeden Fall kein Einzelfall, nicht nur in Minnesota, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und man kann auch sagen, was über die Polizei als Institution hinausgeht.
Das sind ja erschreckende Zahlen. Kommen wir vielleicht mal zu der Bewegung, die seit diesem Mord von George Floyd die aktiv geworden ist. Man kennt ja die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland vor allem so als Hashtag. Aber was ist die Black Lives Matter Bewegung eigentlich? Also wie ist sie organisiert und wie ist sie entstanden?
Das, was als Black Lives Matter anerkannt wird, ist als loses Bündnis zusammengestellt worden nach 2013, als gegen den Zivilisten, der Trayvon Martin erschossen hat, ermittelt wurde, unerfolgreich, also er wurde nicht verurteilt. Als Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tometi, 3 schwarze Frauen, die sozusagen zusammengekommen sind und ein Bündnis zusammengestellt haben. Aber man kann auch sagen, dass diese Bewegung auch verankert ist in längeren Bewegungen. Zum Beispiel die Institutionen, die schon aufgebaut wurden von Angela Davis und anderen Menschen, die seit den 60ern zumindest aktiv sind. Und aber auch zum Beispiel in Kalifornien die radikale Gefängnisabschaffungsinstitution Critical Resistance aufgebaut hatten. Insgesamt kann man mehr als 150 Organisationen unter dem Movement for Black Lives, was sich als Netzwerk oder Bündnis versteht, zählen. Und diese Organisationen haben unterschiedliche Funktionen. Manche machen zum Beispiel Bildungsprogramme, manche sind in Zusammenarbeit mit Gefängnisabschaffungsbewegungen oder leiten, wie in St. Louis. Heute muss ich berichten, dass es eine Erfolgsgeschichte gibt von St. Louis. Es gibt 2 Gefängnisse in St. Louis und Close the Workhouse. Die Kampagne hat das Ziel gehabt, eins von diesen Gefängnissen definitiv zu schließen und die 16 Millionen Dollar, die da jedes Jahr reinfließen, in anderen sozialen und in dem Gesundheitswesen und in dem Bildungsprogramm zum Beispiel zu investieren. Und als letztes würde ich sagen, dass die Bewegung nicht nur als Teil dieser Organisation ist und nicht als solches verstanden werden sollte, weil es ja oft von den Aufständen, von den in Anführungsstrichen spontanen Aufständen geleitet und inspiriert und auch, man kann auch sagen, geführt. Dieser Aufstand, diese neue Welle der Proteste sollte als Aufstand der armen Menschen verstanden werden.
Vielleicht können wir nochmal bei der Bewegung bleiben. Sehr direkt nach dem Mord an George Floyd sind ja Proteste ausgebrochen, auch im ganzen Land und dann auch irgendwie nach einer Woche in verschiedenen Ländern. Das zeigt ja, dass eigentlich die Bewegung in den USA extrem gut vernetzt und organisiert ist, dass das so schnell quasi auf die Beine gestellt werden konnte. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie die vernetzt sind, dass das so schnell in den ganzen USA verbreitet wurde, die Proteste?
Dass man mit den Konsequenzen der Proteste und der entstehenden Polizeigewalt während den Protesten besser umgehen kann, weil man so eine Gesundheitsinfrastruktur hat, die man unabhängig von dem Staat aufbauen kann, dass man sozusagen Strategien entwickelt hat, wie man mit Polizeigewalt umgeht und aber auch, wie man sozusagen weiße Menschen im Vordergrund vor der Polizeilinie aufgestellt als Bewegungstaktik. Und so solche Maßnahmen und Strategien und Ideen wurden sehr weit verbreitet und auch in 2014, 15, 16, 17 ausgeübt. Und die Leute haben schon damit Erfahrung, wie die Polizei mit Protestierenden umgeht. Und man sieht in verschiedenen Städten, dass man dieses Mal besser vorbereitet ist, beziehungsweise man hat zum Beispiel digitale Kenntnisse, man hat Signal auf sein Handy drauf und man hat sein Handy verschlüsselt und man weiß auch, wie Twitter benutzt wird, wie die Drohnen funktionieren. Man hat gesehen zum Beispiel, dass Kautionsfonds wie von Black Visions Collectives in Minnesota oder von Critical Resistance in Kalifornien oder Bail Project in Kalifornien, New York und Missouri haben Demonstrantinnen geholfen, aus Gefängnissen rauszukommen, nachdem sie verhaftet wurden.
Du hast ja vorhin schon über die Verbindung zwischen den Protesten jetzt und Forderungen gegen Armut geredet. Corona zählt da eigentlich auch mit rein und die Folgen davon. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was auch die jetzige Bewegung eigentlich mit der Corona-Krise zu tun hat?
Also die Corona-Krise hat, wie man auch in den Medien gesehen hat, die USA sehr stark betroffen. Was aber sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es innerhalb der USA besonders schwarze Menschen und Native Americans betroffen hat. Also man hat zum Beispiel auf bestimmten Reservaten gesehen, dass die Soforthilfe überhaupt nicht angekommen ist. Und wenn es angekommen ist, war die Morderate höher als in jedem Land der Welt. Also wenn man sozusagen als Reservat das anschauen würde. Und aber auch, dass der Zugang zu diesem Gesundheitswesen überhaupt nicht möglich ist für die meisten Menschen, die arm sind in den USA. Neulich habe ich gehört von einem Bekannten in Missouri, wo ich forsche, dass weil er arbeitslos ist und aber auch zum Beispiel während der Krise nicht mehr arbeiten konnte und keine Arbeit finden konnte, aber einen Bekannten gefunden hat, der seine Krankenversicherung zahlen konnte, er konnte aber trotzdem keine Krankenversicherungsfirma finden, auf dem freien Markt, auf dem privaten Markt, die irgendwie bereit wäre, seine Krankenversicherung zu übernehmen, weil er eben arbeitslos ist. Da gibt es zum Beispiel auch Fälle, dass man aus der Corona-Krise mit Schulden in Höhe von $100.000 rausgekommen ist aus Krankenhäusern. In dieser Zeit, wo es klar wurde, dass, wie Trevor Noah das neulich gesagt hat, dass der soziale Vertrag gebrochen ist. Das wurde für einige klar, für die es noch nicht klar war, aber ich glaube für viele Communities of Color und für arme Menschen, es war schon immer klar, dass dieser soziale Vertrag nicht für sie da ist und dass dieser Mythos des American Dreams nur für die Eliten gilt.
Vielleicht können wir ja nochmal bei diesem Abolition bleiben, was du gerade erwähnt hast. Also die Bewegung fordert die Abschaffung Polizei und Gefängnissen. Und das erinnert mich direkt an den Abolitionismus des 19. Jahrhunderts, also die Forderung der Abschaffung der Sklaverei. Kannst du vielleicht nochmal zeigen, wo die Parallelen oder Kontinuitäten zwischen diesen Forderungen sind, also zwischen der Forderung der Abschaffung von Gefängnissen und der Abschaffung von Sklaverei?
Genau, vielleicht kann man da mit Minneapolis anfangen, wo der Stadtrat jetzt beschlossen hat, die Polizei zu definanzieren. Man hat zum Beispiel eine sehr dramatische Szene gesehen mit dem Bürgermeister Jacob Frey, der die Auflösung der Polizei in einem öffentlichen Treffen abgelehnt hat. Aber diese Ankündigung kommt auch, währenddem sich die Movement for Black Lives darauf vorbereitet, ihre Hashtag Defund Police Kampagne USA-weit zu starten. Und sie haben gesagt zum Beispiel, dass es auch eine Zeit gab, in der die Abschaffung der Sklaverei als ein unmögliches, unrealistisches Projekt erschien. Und die Abschaffung der Sklaverei, also Abolitionism des 19. Jahrhunderts, was du erwähnt hast, als nicht vollendeter Prozess ansieht. Denn man hat ja gesehen, nach der Abschaffung der Sklaverei gab immer noch sehr schlechte Arbeitsverhältnisse, es gab Wellen von sozusagen Enteignung von den Gebieten, die befreite, versklavte Menschen gewonnen haben nach der Abschaffung der Sklaverei. Aber dann gab es auch die Jim Crow-Gesetze, von denen auch Adolf Hitler inspiriert war und dann sie auch teilweise in einer anderen Form in Deutschland umgesetzt hat. Und die Jim Crow-Gesetze waren sozusagen eine legalisierte Rassentrennungspolitik. Wenn man kurz zurück zu Abolitionism geht, dann muss man sagen, dass Abolitionism nicht bedeutet, dass sozusagen es keine Sicherheitsmechanismen geben sollten. Die Abolitionists stellen die Frage, warum wurde die Polizei überhaupt gegründet als Institution in den USA? Da kann man auch sagen, ja, das ist ja nicht übertragbar für den deutschen Kontext, denn die Polizeiwache in den USA, in den meisten Orten, wurde ja gegründet, um versklavten Menschen zu überwachen. Und danach hat sich entwickelt, auch als eine urbane, meistens weiße Institution, bis zu den Zivilrechtskämpfen, wo es aber auch gezeigt hat, dass trotz Diversität in der Polizei, dass die Verhältnisse sich kaum ändern. Dann hat man das Argument, dass die Polizei überhaupt als Institution, wie Daniel Leuk bei euch im Radio auch gezeigt hat, dass diese marxistische Kritik der Polizei sehr wichtig ist, dass die Polizei überhaupt dafür als Institution gegründet wurde, um Eigentum von den reichsten Menschen zu schützen, beziehungsweise von Banken und so weiter. Und auch dann Aufstände gegen sozusagen Ungleichheiten und gegen Ungerechtigkeiten zu vermeiden, unter anderem, nicht? Und da hat man zum Beispiel auch in Deutschland sehr gute Forschung dazu von Thomas Bierschenk und von Jana Hönke, wo es auch postkoloniale Kritik zu Polizeiinstitutionen, polizeilichen Institutionen gibt, wo man auch sagen kann, dass die Abschaffungsbewegung nicht nur für die US-amerikanische spezifische Geschichte gilt, für diese US-American Exceptionalism, sondern dass man diese Frage auch vielleicht anders überall stellen kann, was macht die Polizei und wofür ist die Polizei gut. Und da kann man auch sagen, dass in dem postkolonialen Kontext, dass die Polizei auch eine koloniale Institution war und in der vorkolonialen Zeit, je nachdem, wo man guckt, dass es Fälle gibt, wo der Staat allgemein, aber auch diese polizeiliche Überwachungssystem überhaupt nicht präsent war und dass es trotzdem Strategien und Strukturen und Methoden gab, um Konflikte zu vermeiden bzw. Konflikte zu lösen. Und ich kann nur ein kleines Beispiel geben von wie eine Abschaffungsgesellschaft aussehen könnte. Ich war in 2010 in Chiapas, wo die Zapatistas aktiv sind, und da gibt es unter den Zapatistas, aber auch außerhalb, sehr viele indigene Strukturen, wo sie teilweise eine erfolgreiche Abschaffung der Polizei gesehen haben, und dann haben sie sozusagen die Polizeiautos genommen und sie für ihre andere soziale Zwecke benutzt und aber auch sehr starke feministische Strukturen aufgebaut in Dörfern, wie man auch zum Beispiel häusliche Gewalt vermeidet und wie man gegen Tätern umgeht. Genau, also da würde ich als letzter Punkt, vielleicht als theoretischer Punkt zu Abolitionism sagen, es könnte vielleicht als Horizont verstanden werden. Es geht nicht darum, alles abzuschaffen, sondern eine neue Gesellschaft zu imaginieren. Critical Resistance zeigt auch unter anderem, dass wenn man Gefängnisse schließt, dass man, wie in St. Louis heute zum Beispiel, dass die Kriminalität nicht steigt, weil die meisten Menschen da überhaupt da sind, weil sie falsch geparkt haben, in den Gefängnissen sind, wie auch in bestimmten deutschen Städten, dass die meisten Menschen in bestimmten Gefängnissen nur da sind, weil sie armutsbetroffen sind und deswegen keine Bahnticket zahlen können oder mit anderen armutsbezogenen Hintergründen dort landen. Und Abolitionism fragt, warum gibt es überhaupt diese Armut, die diesen Menschen nicht ermöglicht, ein aufrechtes Leben zu führen?
Gibt es gerade in Minneapolis ganz konkrete quasi Konzepte, an denen gearbeitet wird, die eine Alternative für Gefängnisse und die Polizei darstellen könnten?
Man hat gesehen, dass in den letzten 3-4 Wochen auch, dass die Satzung von der Stadt Minneapolis auch geändert wurde, um so eine Alternative zu ermöglichen. Da sieht man, dass es um die politische Wille geht und nicht um irgendwelche bürokratische Gründe. Also wenn man sozusagen genug Aufstände und Proteste und so weiter hat, dass man auch die Satzung einer Stadt innerhalb von einem Monat ändern kann. Und das ist sozusagen sehr hoffnungsvoll. Zum Beispiel, man hat diese Idee von Community Watch, wo es darum geht, in bestimmten Bezirken bestimmte Menschen, die auch arbeitslos sind, oft in diesen Job zu geben, dass sie sozusagen für die Gemeinschaft sorgen. Da gibt es sämtliche Programme in ganz USA, die vielleicht Minnesota auch auf ihre eigene Weise adoptieren könnte. Und da gibt es sehr, sehr viele Gespräche darüber. Zum Beispiel Cure Violence ist eins davon, was in Missouri, in St. Louis auch implementiert wurde, wo es auch darum geht, Gangstrukturen und Strukturen der Armut von dem Fundament zu verstehen und nicht sozusagen als Symptom. Der Diskurs jetzt für die Alternative, was auch immer das sein wird, in Minnesota, hat den Diskurs völlig geändert und wird jetzt, also diese ganzen Probleme, Armut und Arbeitslosigkeit werden sozusagen als Probleme gesehen. Und ich glaube, die Alternative, wie ich früher angedeutet habe, sollte sozusagen dann in Kauf nehmen, dass diese Neoliberalisierung, die die ganze Zeit in städtischen Strukturen funktioniert, auch nicht die Bewegungsforderungen vereinnahmen kann.